Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maidons Meinung. Natürlich mit Alfred Maidon.
Ja, da bin ich. Hallo.
Schön, dass du da bist. Genau, wir sprechen jetzt gleich mal eingangs wieder über den Bitcoin. Da haben wir jetzt in den letzten Tagen, Wochen doch einen ordentlichen Rücksetzer gesehen. Jetzt sieht es ein bisschen danach aus, als ob eine Erholungsbewegung starten könnte. Könnte die nachhaltiger sein? Weil es gibt ja noch so ein paar Belastungsfaktoren.
Ja. Also erstmal, klar, wir sind unter die 60.000 gefallen, sehr deutlich sogar unter die 60.000, im Prinzip dann auch unter diese letzte Unterstützung. Aber dann hat der Bitcoin doch seinen Verfall halten können. Der Höhepunkt wurde so vor 2-3 Tagen erreicht, da kam einiges zusammen. Zum einen die drohenden Verkäufe der MTGOX-Zurückzahlungen, also es werden Gelder zurückgezahlt von dieser pleitegegangenen Plattform in Höhe von ungefähr 9 Milliarden Dollar. Und die Frage ist, wie viel davon wird am Markt verkauft, weil natürlich die Anleger auf sehr, sehr ordentlichen Gewinnen sitzen. Und das Zweite war, dass es einen zweiten großen Verkäufer gibt, das BKA, Bundeskriminalamt Sachsen. Die haben auch ordentlich Bitcoins durch die pleitegegangene oder durch die Betrugsfirma Movie, was war das, Movie 2K, irgendeine Filmplattform. Auf jeden Fall waren das 50.000 Bitcoin und da hat man auch fleißig verkauft. Das war natürlich schon unangenehm, zwei so große Verkäufer am Markt zu haben und keiner wusste, wie stark und wie schnell wird jetzt verkauft. Und das hat zu diesem Kursrutsch geführt in erster Linie, weil natürlich auch viele potenzielle Käufer verunsichert worden sind. Wenn so große Verkäufe kommen, der Preis fällt, dann stelle ich meine Käufe erstmal zurück. Aber in den letzten Tagen, das sehen wir auch gleich, hat sich die Lage so ein bisschen verbessert. Es sind wieder Käufer am Markt, ETFs werden wieder gekauft. Das sieht man hier, das sind die ETF-Käufe bzw. Verkäufe der letzten 30 Tage. Da sieht man, wir hatten extrem starke Zuflüsse, so vor ungefähr 20 Tagen, also noch vor 3 Wochen. Dann gab es eine Phase mit größeren Abflüssen. Und jetzt hat sich so die Waage gehalten und da hat man schon gesehen, hier wieder kleinere Abflüsse. Aber die letzten 3 Tage waren zumindest wieder doch recht deutliche Zuflüsse, 140, fast 300 Millionen und gestern waren es gut 200 Millionen Dollar. Und das zeigt, dass offensichtlich doch Privatanleger und auch große Anleger geneigt sind, diese Kursschwäche zum Kauf zu nutzen. Unter 60.000 Dollar gab es den Bitcoin schon sehr lange nicht. Und jetzt ist die große Frage, wie geht's weiter? Ich kann mir schon vorstellen, dass oft ist es so, dass die Angst vor einem Ereignis größer ist oder schlimmer ist als das tatsächliche Ereignis. Und jetzt sind die Verkäufe ja schon im Gange und ich glaube, das Größte, das Schlimmste haben wir hinter uns. Gerade was die Stimmung angeht, ist, glaube ich, der Höhepunkt, der negative Höhepunkt erreicht.
Da sehen wir nochmal die Verkäufe.
Genau, hier sieht man mal die Wallet vom BKA, Bitcoins noch im Gegenwert von 1,3 Milliarden. Das sind noch 22.800. Es waren, wie gesagt, mal knapp 50.000. Also über die Hälfte des Bestandes hat man schon verkauft. Und ich glaube, man hat jetzt auch, weil es gab ja auch Beschwerden aus dem Bundestag, dass man vielleicht doch ein bisschen zu massiv verkauft hat, dass man jetzt vielleicht ein bisschen kursschonender den Bestand abbaut oder vielleicht sogar auch jetzt den Rest behält. Man weiß es nicht, das wird sich zeigen. Ich glaube, wir haben noch eine Grafik, ja. Da sieht man mal den Verlauf. Genau, da sieht man mal, wir hatten Bitcoin in der Spitze 3,5 Milliarden Gegenwert. Jetzt sind wir runter ungefähr auf 1,4 Milliarden Dollar. Also man sieht diesen deutlich reduzierten Bestand des BKAs.
Also denkst du, dass du jetzt Bitcoin unter 60.000 werden wir nicht mehr lange sehen?
Also ich glaube schon, dass man in einigen, wahrscheinlich sogar schon Tagen sagen wird, Mensch, unter 60.000 war eine super Kaufgelegenheit. Denn an dem übergeordneten Trend, dass der Bitcoin als Assetklasse etabliert ist und dass immer mehr auch große Investoren in den Bitcoin investieren, langfristig auch als Wertanlage, dieser Trend ist voll intakt. Und wird natürlich immer wieder gestört, dass solche besonderen Ereignisse. Aber ich glaube, das soll es dann auch bald mal gewesen sein. Denn größere Rückzahlungen jetzt von irgendwelchen alten Kryptobörsen sind nicht zu erwarten. Und klar, es gibt immer noch Staaten, auch die Amerikaner haben noch viele Bitcoin. Aber dass jetzt so massiv nochmal verkauft wird, ich denke mal, das ist eine wirklich gute Chance, diese besondere Gelegenheit, die den Bitcoin gedrückt hat, kurzfristig, meiner Ansicht nach zumindest, die zu nutzen, um langfristig einen guten Einstiegskurs zu haben.
Guten Einstiegskurs haben sich offenbar auch ein paar Leute gedacht am 24. Juni oder ab dem 24. Juni bei Tesla. Denn seitdem geht es hier steil bergauf, wie wir bei dir sehen.
Genau, 43%. 10 Tage am Stück. Ja, 43, 44%. 250 Milliarden Dollar Market Cap dazu gewonnen, eine Viertelbillion. Da schütteln viele den Kopf, können das gar nicht glauben. Aber ich habe es, glaube ich, mehrfach gesagt, als wir da unten waren, da hätte es schon viel mehr passieren müssen. Oder besser gesagt, da war die Aktie viel zu tief. Jetzt hat sie eben diese Unterbewertung meiner Ansicht nach in sehr, sehr kurzer Zeit abgebaut. Die Frage ist, ist sie schon abgebaut? Bei Tesla ist es ja so, es gibt immer die beiden Extreme. Und wir hatten jetzt ja vor kurzem das Kursziel von ARK Invest, $2,600. Und ich habe nochmal geschaut, das tiefste Kursziel ist von, das habe ich sogar vergessen, von welchen Analysten, das war $85 auf jeden Fall, ist das tiefste Kursziel. Ja, und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, zwischen 85 und 2600. Und jetzt nähern wir uns der 2600 an, während wir hier uns der 85 angenähert haben. Da waren wir gar nicht mehr so weit entfernt, das war nur noch weniger als das Doppelte. Und das wiederum hängt damit zusammen, sieht man Tesla als Autowert, was immer noch viele tun, was ich kaum mehr verstehen kann, oder sieht man Tesla eben als KI-Unternehmen, so wie es ARK Invest macht, Katie Wood, als größtes KI-Projekt der Welt, FSD, das autonome Fahren. Und dann kann man ganz andere Bewertungen abrufen. $2,600 ist sicherlich das Kursziel in 5 Jahren, aber warum nicht jetzt schon 300, 400? Wir waren ja schon mal bei $400 bei Tesla. Also insoweit, diese beiden Meinungen prallen aufeinander. Und ja, je nachdem, welche Meinung mehr gespielt wird, läuft der Kurs halt auch mal durchaus so rasant nach oben.
Und wie agiert man jetzt, wenn man trotzdem erstmal ein bisschen abwarten, ob da jetzt die Luft zu dünn wird im Moment?
Also was der Reflex vieler jetzt auch in letzter Zeit war, ist, auf fallende Kurse zu setzen, weil man sagt, Mensch, 40% in 10 Tagen, das geht ja nicht mit rechten Dingen zu, das ist völlig übertrieben, die Aktie muss erstmal wieder fallen. Da wäre ich ganz vorsichtig, denn es gibt auch Stimmen, die sagen, Tesla sei eine Meme-Aktie, habe ich es gerade eben noch gelesen, stimmt natürlich auch nicht. Also in gewisser Weise ist sie natürlich sehr beliebt bei Privatanlegern, aber eine Meme-Aktie ist es sicherlich nicht. Insoweit, Short gehen würde ich mir doch sehr genau überlegen, ob ich das machen würde. Jetzt allerdings noch zu kaufen, wenn man die Aktie nicht schon hat, ist vielleicht auch nicht richtig. Also wer die Aktie hat, auf jeden Fall behalten. Und ich habe hier, glaube ich, mehrfach gesagt, das ist eine gute Kaufgelegenheit, als wir noch bei deutlich unter $200 lagen. Und jetzt würde ich, wenn ich unbedingt noch kaufen will, dann würde ich vielleicht ruhig mal ein paar Tage abwarten. Wie gesagt, es kann schon sein, dass wir in einem Zug so Richtung 300 laufen. Es ist alles möglich bei Tesla. Die Aktie hat schon mehrfach überrascht. Und wie gesagt, fair wäre es, gerechtfertigt wäre es auch, denn diese KI-Fantasie, die lange, lange Zeit gar nicht berücksichtigt worden ist, jetzt auf einmal erkennen alle, Mensch, Tesla macht ja doch mehr als Autos. Ganz überraschend.
Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Wir können weiterhin über Kursziele sprechen, wenn wir über BYD uns jetzt anschauen. Da gibt es ein neues Rekordkursziel.
Ich habe es mir sogar extra aufgeschrieben. Weil sehr gut. JP Morgan hat sich zu Wort gemeldet. Und das ist wirklich bemerkenswert, was sie gemacht haben. Sie hatten schon immer ein Overweight-Rating für BYD. Das Kursziel war bei 255 Hongkong-Dollar, etwas über dem aktuellen Kurs. Jetzt hat man es angehoben von 255 auf direkt 475, also 80% hochgesetzt das Kursziel. 475 Hongkong-Dollar sind ungefähr 56 Euro. Also die Aktie müsste sich mehr als verdoppeln, um das zu erreichen. Und das ist schon ganz erstaunlich. Die Begründung ist ganz einfach, dass man glaubt, dass BYD doch stärker wächst als bisher gedacht. In diesem Jahr 4 Millionen Autos, im nächsten Jahr 5 und 2026 dann 6 Millionen Autos. Umsatzprognosen rauf, Gewinnprognosen rauf. Und das hat dann doch zu diesem enormen Kurszielanstieg geführt. Die Aktie interessanterweise hat heute an der Börse in Hongkong darauf ja fast gar nicht reagiert. Ein kleines Plus, ein Mini-Plus. Man sieht es auch hier in Deutschland fast, also unverändert sogar. Aber man sieht schon hier ganz gut, man läuft in so ein Dreieck rein. Und ich glaube, dass der Ausbruch dann doch eher in diese Richtung gehen wird. Es gibt Gründe zuhauf für steigende Kurse. Man hat jetzt gestern noch in der Türkei oder mit der Türkei einen Vertrag unterzeichnet, dass man dort ein Werk bauen will und von dort aus dann auch Europa beliefern wird, weil man dann auch die hohen Zölle umgehen kann. Man baut ja schon ein Werk in Ungarn. Also man ist gut dabei, international auch voranzukommen. In Mexiko gibt es noch ein neues Werk, in Indonesien. Also da ist man doch sehr gut unterwegs.
Dann wird dieser Balken hier der erste noch größer bald.
Genau, das sind jetzt relativ neue Zahlen. Das sind die weltweiten Verkäufe Januar bis Mai. Wie gesagt, weltweit. Und da ist BYD vorne dran. Wobei man immer dazu fügen muss, bei BYD werden auch die Plug-in-Hybriden mitgezählt, die es bei Tesla zum Beispiel nicht gibt. Bei BMW hingegen schon, bei Volkswagen auch. Und man sieht schon, Also gerade wenn man jetzt mal sich das anschaut im Vergleich zu Volkswagen, 1,1 Millionen im Vergleich zu 160.000 Elektroautos, da ist man doch schon ganz vorne dabei. Und nochmal, wenn man sich das Ganze anschaut, die Chinesen sind da schon gut vertreten und da werden auch die Zölle nicht helfen, dass die weitere Marktanteile hinzugewinnen. Und in China fahren sie sowieso vorne weg. Wir haben, glaube ich, noch ein paar mehr Grafiken.
Jetzt, wie ist da?
Genau, das ist der chinesische Elektroautomarkt. Die Marktanteile dort, ja, schon ein sehr großer Markt, ein sehr wichtiger Markt. Und BYD mit 33% ganz weit vorne weg, schon mit ordentlichem Abstand. Geely auf dem zweiten Platz, knapp vor Tesla. Und ja, Volkswagen zum Beispiel sucht man da vergebens. Der Markt gehört komplett den Chinesen.
Aber wenn wir auf alle Antriebe gucken.
Genau, wenn man jetzt mal auf alle Antriebe schaut, da sieht man nämlich auch, dass BYD schon länger ja Marktführer ist, auch über alle Antriebsklassen hinweg, mit mittlerweile 16%. Volkswagen auf Platz 2, 7,5, wobei man muss dazu zählen noch, Volkswagen hat zwei Joint Ventures in China, eins mit FAW und eins mit der SAIC. Wenn man die beiden zusammenzählt, kommt man aber auch mal gerade auf, ja, noch nicht mal 12%, also deutlich weniger als BYD. Und vor allen Dingen, während BYD massiv wächst immer noch, ist Volkswagen geschrumpft. Ich glaube, FAW Volkswagen minus 25% im Vergleich zum Vorjahr. Also die Marktanteile gehen zurück, während BYD sie ausbaut, was einfach daran liegt, dass viele Hersteller, allen voran auch Volkswagen, nicht in der Lage ist, vernünftige Elektroautos zu bauen und schon gar nicht preiswert genug für den chinesischen Markt.
Da haben wir noch eine vierte Grafik. Was auch sehr überraschend, was
ist
überraschend,
genau, das ist, bedeutend ist. Das zeigt eigentlich auch, warum in China der Elektroautomarkt so gut läuft. Wir haben mittlerweile einen Marktanteil von fast 50%, 48% waren es im letzten Monat. Liegt einfach daran, dass die Preise runtergekommen sind. Wir hatten 2019, das ist immer der Vergleich, Verbrenner und Elektroautos, was ist günstiger? Hier waren die Verbrenner noch günstiger. Da waren gerade mal, ja, kein 20% der Elektroautos, die es am Markt gab, günstiger als das vergleichbare Verbrennermodell. Mittlerweile sind wir bei über 60%. Und ja, das ist der Grund, warum die Leute Elektroautos kaufen. Sie sind ohnehin ja, gut, da gehen die Meinungen auseinander, besser oder nicht. Aber das Entscheidende ist der Preis und über den geht's. Und da sieht man, dass BYD natürlich da auch mit den Preisen auf dem richtigen Weg ist, weil man sich die Preise auch leisten kann, weil man günstige Batterien kauft, weil man eine gute Technologie hat. Weil man eben seit, ja, ich will nicht sagen Jahrzehnten, aber seit weit über 10 Jahren auf dem Markt aktiv ist und in der Lage ist, Autos so günstig zu bauen, um sie eben auch entsprechend günstig und trotzdem noch mit Gewinn verkaufen zu können.
Geht also fundamental alles weiter in die richtige Richtung und die Aktie im Grunde auch wenn es gerade momentan so ein bisschen...
Ja, könnte ein bisschen schneller gehen, aber man sieht ja bei Tesla auf einmal, zack, 40% in 10 Tagen.
Und die Grafiken haben ja auch gezeigt, die Probleme bei Volkswagen oder aufgezeigte Probleme bei Volkswagen. Haben wir jetzt auch ganz offiziell gestern gehört, abends noch, Gewinnwarnung wurde veröffentlicht.
Wobei das mit der Gewinnwarnung, da geht es ja hauptsächlich um Kosten für die Restrukturierung, die größer ausfallen oder höher ausfallen als ursprünglich angenommen. Und es geht um, glaube ich, Audi. Da gibt es doch Nachfrageprobleme beim Q8 e-tron. Wundere mich nicht, auch das Auto viel zu teuer. Und da ist man sogar überlegt, sogar das Werk in Brüssel zu schließen. Und das ist natürlich, da sieht man eigentlich schon, während BYD ein Werk nach dem anderen neu baut, geht Volkswagen den anderen Weg, restrukturieren, Werke schließen. Was einfach daran liegt, dass man nicht in der Lage ist, vernünftige und vor allen Dingen kostengünstige Autos zu bauen. Man hat jetzt mit Rivian das Joint Venture, was man wahrscheinlich eingehen wird als Rettungsanker. Also da ist man schon ziemlich verzweifelt in Wolfsburg und das, ja, sieht nicht so gut aus.
Da sehen wir mal.
Das ist eine spannende Grafik. Also sieht ein bisschen, dieses wirklich wild. Das sind die Autohersteller und das sind die Absatzmärkte und das ist der Umsatzanteil. Und da sieht man eigentlich ganz gut, hier fangen wir mal hier an mit Toyota. Die verkaufen natürlich den meisten Teil außerhalb China, also den Rest von Asien, den größten Teil in Japan, 33% Marktanteil. Man sieht auch hier, dass die Amerikaner natürlich Ford zum Beispiel 57% in den USA verkaufen und in Deutschland oder in Europa eben, naja, immer noch 26%. Was natürlich auffällt, ist Volkswagen. In Nordamerika hat man 8% Umsatz, in Europa 33% und in China 45%. Also fast die Hälfte seines Umsatzes hat Volkswagen im letzten Jahr in China gemacht. Und gerade der Markt, ich will nicht sagen, bricht ihn gerade komplett weg, aber im E-Auto-Bereich kann man davon durchaus sprechen. Und weil der E-Auto-Bereich immer wichtiger wird, gerade in China, ist das natürlich schon dramatisch. Und darum, also die Probleme bei Volkswagen liegen jetzt weniger in der Restrukturierung. Das kann man ja alles machen, das ist auch alles richtig, sondern es liegt einfach daran, dass man keine konkurrenzfähigen Autos hat. Und ja, das, es gibt, glaube ich, kaum in größeren Kreisen. Und doch hier, Chevrolet ist in Nordamerika noch stärker. Vor allem, dass ein Hersteller nicht auf seinem Heimmarkt am stärksten ist, sondern auf einem anderen Markt. Und gerade auf einem Markt, der ja sehr stark im Wandel ist. Ja, sieht nicht gut aus, Volkswagen. Die 100 Euro, weiß ich nicht, ob wir die nicht bald sogar schon von unten sehen.
Jetzt haben wir sie schon mal getestet im November, aber eventuell schnell wieder nach oben gedreht. Mal schauen,
ich wüsste weitergeht. Nicht, was den Kurs nach oben bewegen sollte.
Klingt nicht gut. Bei Porsche AG, nächstes Thema. Erholung wurde jetzt auch ein bisschen ausgebremst, wie wir jetzt gleich sehen.
Ja.
Zwischenzeitlich.
Naja, immerhin. Also gut, wir sind natürlich auch ziemlich stark gefallen. Da ist mal eine Erholung drin. Aber auch Porsche geht es jetzt nicht so gut. Ich habe gerade mal eben gelesen, jetzt gibt es den neuen Elva mit einer Mini-Batterie. Um ein bisschen mehr Performance rauszuholen, kann man machen. Das ist ganz interessant. Mhm. Aber auch hier mal habe ich ein paar Zahlen mitgebracht. Und die sehen auch nicht so gut aus. Das sind die Absätze Januar bis Juni, also im ersten Halbjahr. Insgesamt ein Rückgang um 7%. Das ist schon mal nicht so gut. Während man in Deutschland ordentlich wachsen konnte, 22%, in Nordamerika gab es einen kleinen Rückgang. Aber auch hier haben wir ein Riesenproblem in China. Ein Absatzrückgang um ein Drittel. Das ist wirklich dramatisch. Und man sieht ja auch, dass China ein wichtiger Markt ist. Der ist der tatsächlich so wichtig wie Nordamerika. Um nicht zu sagen, es ist der größte Markt für Porsche. Und auch da ist man elektrisch nicht gut aufgestellt. Das habe ich auch nochmal gleich mitgebracht. Da sieht man mal die E-Auto-Verkäufe. Mhm. Immer quartalsweise. Und da sieht man, das erste Quartal war sehr schwach, weil der Taycan ja umgestellt worden ist. Aber auch das zweite Quartal, auch jetzt mit dem neuen Taycan, ist nicht deutlich besser. Und im Vergleich zum Vorjahr ist das doch ein deutlicher Rückgang um mehr als die Hälfte. Das sieht auch nicht so gut aus.
Also auch da wenig Positives, was auf die Aktie oder auf den Wert in Zukunft, in der nahen Zukunft kommt.
Vielleicht reißt es der neue 911 hier raus.
Okay, gut.
Ja, aber das Problem ist auch, also ich habe nochmal nachgeschaut, der Macan, das meistverkaufte Auto von Porsche, den gibt es jetzt nur noch elektrisch. Und da kostet die günstigste Version 84.000 Euro. Und vorher der Benzin-Macan hat 70.000 gekostet. Warum kostet der E-Macan 14.000 Euro, also 20% mehr? Mhm. Weil Porsche Geld verdienen will und weil man nicht in der Lage ist, eben die Batterietechnologie so günstig herzustellen, dass man den Preis konstant halten kann im Vergleich zum Verbrenner.
Diese 70.000 war auch die günstigste Variante?
Ja, war auch die günstigste Variante.
Ja, okay.
In den USA ist der Unterschied, glaube ich, sogar 40%. Da gibt es den Verbrenner noch.
Das sind schon bedeutende Zahlen und kein Wunder dann vielleicht, dass man sich auf andere Modelle oder andere Autobauer.
Also die Frage ist ja das Dilemma, entweder verkaufe ich eben wenig Autos, so wie es jetzt gerade aussieht, oder ich gehe mit dem Preis runter, verkaufe ich mehr Autos, verdiene aber nichts mehr oder mache sogar Minus.
Teufelskreis ein bisschen. Dann sprechen wir über Werte, wo es keinen Teufelskreis gibt. Im Gegenteil, da sieht es immer mal besser aus. Nvidia. Sowohl für die Aktie, auch fundamental, Aufträge.
Absolut. Nach der Korrektur, also wenn man da mal eine Korrektur ausnutzen will zum Kauf, muss man schon schnell sein. Denn die Aktie hat schon wieder ordentlich angezogen, nicht mehr weit vom Allzeithoch entfernt. Es gibt unterschiedliche Stimmen. Es gibt Analysten, die sagen, ja, jetzt so langsam ist die Luft raus. Es gibt aber auch welche, die sagen, ja, jetzt kommt ja die neue Chip-Generation. Ich will mal BlackRock sagen. Blackwell heißt die, glaube ich.
BlackRock?
BlackRock. Egal, die neue Chip-Generation kommt demnächst und die wird noch teurer, noch mehr Gewinnmarge haben und die Nachfrage ist gigantisch. Also es ist eine Frage der Zeit, wann das alte Hoch rausgenommen wird. Es spricht nichts gegen eine Fortsetzung des Trends. Die Nachfrage nach KI-Chips ist dermaßen hoch aus sämtlichen Bereichen. Ich glaube nicht, dass Nvidia die abdecken kann. Und ich bin auch kein Freund davon, jetzt zu sagen, ja, jetzt gehe ich mal auf Intel und AMD, die holen ja auf. Ich habe es, glaube ich, ein paar Mal auch schon gesagt, das Aufholpotenzial. Blackwell.
Danke.
Ja, BlackRock war dann doch eher ein Finanzunternehmen. Ja, da ist er, Blackwell, genau. Schön, dass wir das Bild dabei haben. Ja, kostet, glaube ich, 70.000 Dollar. Völliger Wahnsinn. Gut für Nvidia.
Dann schauen wir zuletzt noch auf Baidu. Da haben wir jetzt auch, wenn wir auf deiner Seite des Charts blicken, so einen deutlichen, also mir fällt nicht so auf im Jahresverlauf, aber einen deutlichen Anstieg trotzdem gesehen. Was hat hier für steigende Kurse gesorgt?
Das war vor allen Dingen die Meldung, das kam heute Nacht oder gestern Abend, dass in China, in Peking, jetzt Robotaxis einfachere Zulassungen bekommen. Es gab bisher nur so einen Testbetrieb und jetzt wird es einen regulären Betrieb geben. Und Baidu ist ja mit seiner Tochter Apollo einer der größten Anbieter von Robotaxis in China. Da gibt es ja schon viele Städte, wo das schon komplett zugelassen worden ist. Shanghai ist, glaube ich, noch dazu gekommen vor einigen Tagen. Das hat auch nochmal geholfen. Jetzt kommt Peking dazu. Das ist immer städteabhängig, weil man da vor allen Dingen das Kartennetz nutzt und diese Autos dann wirklich nur in der Region fahren können, wo sie sich im Prinzip auskennen, muss man sozusagen. Und jetzt kommt eben Peking dazu und das ist natürlich schon jetzt nicht die kleinste Stadt in China. Und das hat geholfen. Man muss aber auch sagen, dass die Aktie vorher eigentlich ohne Grund, es war einfach nur die Abneigung gegenüber China-Aktien gefallen ist von 110 auf nur noch unter 90, also über 20% ohne Grund. Jetzt gab es mal heute diese massive Gegenbewegung. Ja, hier sieht man nochmal schöne Bilder. Ja, die fahren tatsächlich schon ohne Fahrer durch chinesische Städte, die Autos von, nicht nur von BYD, aber hauptsächlich. Ja, nicht nur von BYD, sage ich, Baidu, nicht BYD. Und natürlich ist Baidu auch im Bereich KI relativ stark unterwegs, hat seine eigenen Chips und hat auch einen ChatGPT-Konkurrenten, Ernie heißt es bei Baidu. Das Ganze ist im Kurs überhaupt nicht drin. Die Aktie ist mit einem KGV von 10. Im Vergleich zu vielen anderen KI-Aktien wirklich ein Schnäppchen, was daran liegt, dass sie aus dem falschen Land kommt. Aber das muss ja nicht so bleiben. Ich finde das sehr spannend, gerade auch mit der Robotaxi-Tochter noch.
Also meinst du mal so ein bisschen dieses China-Damoklesschwert oder wenn man dieses Belastung
weglässt? Ja, das wird nie ganz verschwinden. Aber es ist ja mal mehr und mal weniger. Und im Moment, sagen wir mal, seit Monaten ist es doch wieder relativ stark und die Aktien sind teilweise wirklich so günstig, dass man fast schon zugreifen muss. Zumindest bei den Top 1A China-Werten, Baidu, BYD, das sind so zwei, die sicherlich dazu gehören.
Du hast mir aber im Vorgespräch auch verraten, du hast eine KI-Aktie, eine neue im Mylon Report.
Genau, ich habe eine neue Aktie im Mylon Report seit einigen Tagen und das ist eine Aktie, die, also fast, ich kann gar nicht glauben, dass sie so günstig ist. Das KGV liegt bei 6, ein Wert, der kombiniert KI und zwar die Rechenleistung von Nvidia-Chips nutzt und aber nebenbei auch noch ein Bitcoin-Miner ist. Und jetzt aber tatsächlich verstärkt diesen KI-Bereich bespielt. Und da sind Margen erzielbar, die liegen weit über 90%. Spannende Aktie, extremes Wachstum. Und wer mehr wissen will, in der neuen Ausgabe ausführlich analysiert, meinreport.de, einfach mal reinschauen.
Willst du schon verraten, dass ich im Land sie kommt oder muss man sich da auch?
Naja, gut. Also doch, kann ich schon verraten. Die Firma kommt eigentlich aus Australien. Ach so, jetzt habe ich schon, mehr sage ich jetzt nicht. So.
Okay. Also auf jeden Fall nicht Punkt. China schon mal.
Nein,
ist außen vor. Nein. Wer mehr wissen will, mylonreport.de. Ja. Das war's für den Moment. Danke dir, Alfred. Gerne sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin.